Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch zu sehen. Und meine erste Frage ist organisatorischer Art. Ich habe heute eine PowerPoint-Präsentation. Könnt ihr, wenn ich hier stehe, alle den Bildschirm lesen? Sonst stelle ich mich darüber auf die andere Seite oder so, aber ihr sagt, ihr könnt alle lesen. Sehr schön. Ja. Mal wieder begeistert von Gott und denke mir so, das kann sich ja keiner ausdenken, dass das jetzt alles gerade so ist, wie es ist. Eigentlich brauche ich nicht mehr zu predigen. Ihr habt in den Liedern, in den Gebeten, ihr habt schon alles gesagt, wo ich euch eigentlich mit der Predigt am Ende erst hinbringen wollte. Insofern können wir jetzt auch nach Hause gehen. Nein, tun wir natürlich nicht. Ich will vorab die Losungsverse von heute vorlesen, die ich auch noch ganz schnell eben, bevor ich aus dem Haus bin, habe ich sie noch mal kurz angeguckt, dachte, was steht eigentlich in den Losungen? Und es passt. Und deshalb lese ich es euch vor. 2. Könige 5, 17. Naaman sprach, dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Und Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und darum wird es heute unter anderem gehen. Ich lege das mal hier hin. So. Ich habe vorletzte Woche am Radical Discipleship Challenge teilgenommen. Also an einer Herausforderung, wieder zu den Wurzeln, zum Ursprünglichen der Jüngerschaft zu kommen. Und das hat mich in der Tat herausgefordert. Ja, es hat mich sehr herausgefordert, das hat mich auch ermutigt. Und ich will die Lehre, die ich da empfangen habe, heute an euch weitergeben. Zieht euch also warm an, es gibt Schwarzbrot von Michael Brodeur. Und manches ist nicht für euch. Wir sind fast alle in einer Zeit Christen geworden, wo noch anders gelehrt wurde. Trotzdem ist es, glaube ich, gut, sich es nochmal in Erinnerung zu rufen, nochmal zu gucken, wie stehe ich heute dazu oder vielleicht muss ich eben auch nochmal neu wieder denken. Du kannst mal die nächste Folie machen, bitte. Es geht bei Gott ja immer um Wachstum und zwar in zweierlei Hinsicht. Um die Qualität, also die Art und Weise, wie wir Jesus nachfolgen, die soll sich verbessern. Und die Zahl der Nachfolger, also wie viele ihm nachfolgen, die soll auch wachsen. Und zu diesen Wachstumsarten in Sachen Nachfolge oder Jüngerschaft habe ich euch drei Kernverse aus der Bibel rausgesucht. Kannst du mal die ersten zwei zeigen, Jan? Das ist Römer 8. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Der Vers sagt, dass wir sozusagen zu Jesus hinwachsen sollen. Wir sollen uns so weiterentwickeln, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist tatsächlich unsere Aufgabe oder sogar unsere Bestimmung, Jesus ähnlicher zu werden. Ob wir in dieser Hinsicht wachsen, das erkennen wir an den Geistesfrüchten. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann haben wir in uns Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmütigkeit und Selbstbeherrschung. Diese Dinge sollen immer mehr Raum in uns gewinnen, danach wollen und sollen wir streben. Und Aggression, Hass, Ungeduld, Unfreundlichkeit, Bosheit, Schlechtigkeit und Unbeherrschtheit wollen und sollen wir loswerden. Das ist schon mal eine ganz schöne Nummer. Ihr könnt die Geistesfrüchte in Galater 5, Vers 22 nachlesen. Und ich empfehle euch, haltet sie euch immer wieder vor Augen und bittet Gott, euch zu helfen, diese Früchte in euch heranreifen zu lassen. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hier geht es um das, was wir tun sollen als Kinder Gottes, um unseren Dienst. Gott Vater hat Werke vorbereitet und er hat uns für bestimmte Werke vorbereitet. Jeden von uns für etwas anderes. Es gilt, unsere Bestimmung zu erkennen, dieses Wozu Gott uns erschaffen hat und dann unseren Platz in seinem Reich einzunehmen und dort zu wirken oder zu dienen. Wenn wir das tun, werden wir ein erfülltes Leben haben. Die dritte Bibelstelle betrifft uns alle, aber auch da gilt wieder, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann, damit der Auftrag insgesamt ausgeführt wird. Es geht um den sogenannten Missionsbefehl. Machst du den mal? Ja. Und bitte wirklich immer erst klicken, wenn ich sage. Ja. Danke. Das steht in Matthäus 28, ihr kennt es alle. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Das sind die beiden letzten Verse im Matthäus-Evangelium. Da ist die ganze Geschichte bereits erzählt. Alles, was unseren Glauben ausmacht. Von den Umständen bei Jesus' Geburt, sein Predigen, das er mit 30 anfing, wie er Jünger gefunden hat, wie er mit ihnen gelebt hat, sie gelehrt hat und wie er immer wieder Wunder gewirkt hat. Wie er am Schluss zu Unrecht gefangen genommen und gefoltert wurde, an ein Kreuz genagelt und gestorben ist. Aber dann auferstanden, das ist die Krönung. Er ist wieder da und sagt seinen Jüngern auf dieser Basis, auf der unser ganzer Glauben aufbaut, mir ist alle Macht gegeben. Der gekreuzigte, gestorbene, aber jetzt wieder auferstandene Jesus, dem ist alle Macht gegeben. Sein Tod am Kreuz war keine Niederlage. Nein, er hat den Sieg errungen und ist wieder auferstanden, allmächtig. Sein Tod und seine Auferstehung haben es uns ermöglicht, wieder zu Gott zu kommen. Wir, die wir uns so weit von Gott entfernt hatten, wir können jetzt Papa zu unserem Schöpfer sagen und jederzeit zu ihm kommen, weil Jesus in den Riss getreten ist und uns eine Brücke zum Vater gebaut hat. Und Gott hat sich echt mächtig ins Zeug gelegt, damit wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, den Sohn, der das Wort war. Nächste Folie bitte. Und auf dieser Basis, aufgrund der ganzen Geschichte, von der Prophezeiung des Messias angefangen bis hin zu Jesus' Geburt, seinem Tod und seiner Auferstehung, auf dieser Basis sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben. Was am Kreuz passiert ist, das war so tiefgreifend, das war so endgültig, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Da wurde die Sünde endgültig besiegt, der Satan war besiegt, die Zerbrochenheit, der Fluch der Menschheit war ausgelöscht für die, die zu Jesus kamen. Und es wurde Straferlass, Begnadigung ausgerufen über der ganzen Menschheit. Aber der Schlüssel zur Rettung in diesem neuen Bund war und ist, dass du dir selbst sterben musst. Du musst dein Leben hingeben. Du musst wirklich dein Kreuz auf dich nehmen und dich Jesus in seiner Kreuzigung anschließen. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, aber dennoch lebe ich. Unsere ganze wunderbare Rettung basiert auf der Kreuzigung, Grablegung und Wiederauferstehung von Jesus, an der wir teilhaben, indem wir uns durch unseren eigenen persönlichen Tod, das Grab und die Wiederauferstehung mit ihm eins machen. Das ist das Herzstück der Nachfolge, damit fängt es an. Wenn wir diese Botschaft überspringen, wenn wir die nicht betonen, wenn wir nur sagen, ach, jetzt schließt mal alle die Augen und dann senkt ihr mal die Köpfe und dann hebt die Hände, wenn ihr zu Jesus gehören wollt und das ist alles ganz einfach, es ist ein Geschenk, das kostet nichts und ihr müsst gar nichts weiter tun. Nein, dann reicht das nicht. Natürlich ist Jesus' Tod ein Gnadengeschenk, aber es hat ihn alles gekostet. Und so fängt Jesus also an und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben und darum geht ihr jetzt mal und macht Jünger. Jesus sagt also, auf der Basis von allem, was ich getan habe, geht ihr hin, macht zu Jüngern und zwar in allen Völkern. Einige verstehen das so, dass wir ganze Nationen zu Jüngern machen sollen und das stimmt natürlich in gewisser Weise. Wir sollen ganze Städte oder zumindest Bezirke beeinflussen oder bestimmte Gesellschaftsschichten, definitiv. Aber wenn manche Leute davon reden, ganze Nationen zu Jüngern von Jesus zu machen, dann denken die gar nicht an die Menschen. Es geht doch aber immer um Menschen. Man kann keine Nation zu Jüngern machen, wenn man nicht die einzelnen Menschen in diesen Ländern zu Jüngern macht. Das werden unsere Missionare uns bestätigen. Toni erreicht nicht ganz Afghanistan oder Pakistan, aber er erreicht Menschen, die wieder andere Menschen erreichen. Und dann sollen wir taufen. Wir sollen die Leute taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber auch da können sich unser Verständnis noch weiten, was das bedeutet. Die Taufe als Ritual ist sehr gut. Aber um echte Jünger zu machen, wollen wir sie wirklich ganz eintauchen im Namen des Vaters, dass sie ihre Identität finden, wer sie sind und wer der Vater ist. Diese unfassbare Wahrheit, dass Gott unser himmlischer Vater ist, der Vater im Himmel, dessen Name geheiligt werden soll, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus präsentiert uns Gott als unseren liebenden Vater. Das muss offenbar werden, eine echte Erkenntnis, eine Wertschätzung, ein tiefes Verstehen, dass der Vater uns liebt. Das brauchen Jünger. Nachfolger von Jesus sollen diesen Vater aus Lukas 15 kennenlernen, den, der auf den verlorenen Sohn wartet, der ihm mit ausgebreiteten Armen entgegenläuft, der Vater, der dem Sohn den Ring wieder ansteckt und ein Fest für ihn gibt, diesen wunderbaren, liebenden Vater im Himmel. In das Verständnis von diesem liebenden Vater sollen und wollen wir Jünger eintauchen, dass sie ganz und gar durchtränkt sind. Und dann taufen und tauchen wir die Jünger in den Auftrag von Jesus hinein. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, der Fleisch wurde, ein Mensch unter uns Menschen und der sich am Kreuz für uns hingegeben hat. Der Wiederauferstandene hat uns den großen Auftrag gegeben, seinen Dienst auf der Erde weiterzutragen als sein Leib. Und er ist der Kopf. Wir sind sein Leib, seine Hände, seine Füße. Wir wollen auch in Jesus ganz eintauchen. Und dann sollen wir taufen auf den Namen des Heiligen Geistes. Und auch da geht es um ein Eintauchen in das Werk des uns innewohnenden Gottes, der uns von innen her umwandelt, uns transformiert und uns zu den Menschen macht, zu denen er uns berufen hat. Das ist das Herzstück der Jüngerschaft. Eine Offenbarung, ein durch Erfahrung gewirktes Verstehen von Vater, Sohn und Heiligem Geist, die uns eintauchen, die uns baden, uns reinigen und uns ausfüllen, sodass wir den nächsten Schritt gehen können, nämlich andere zu lehren, alles zu befolgen, was Jesus uns geboten hat. Wir machen Jünger, indem wir ihnen beibringen, die Dinge zu tun. Sie sollen nicht nur hören, sondern tun. Das ist ein Problem in der modernen Kirche, dass wir so auf Information fixiert sind, dass wir die Transformation, die Umwandlung manchmal aus den Augen verlieren. Transformation kann in einer Vorlesungsumgebung auch schwer stattfinden. Unser Christenleben heute ist manchmal zu bühnenorientiert, so wie wir jetzt hier gerade im Gottesdienst. Ja, ihr hört mir zu, hoffe ich. Und das ist super, aber so mache ich keine Jünger. Zumindest nicht auf die Art, wie Jesus es getan hat. Er hat individuelle Leben transformiert, sie umgewandelt in sein Ebenbild. Was wir sehen, ist ein Prozess, den Jesus angestoßen hat und dann sagt er, ich bin bei euch alle Zeit. Er ist mit uns, um uns zu bevollmächtigen, damit wir Jünger machen können, die Jünger machen, die Jünger machen. Das war Jesus' Plan und es gab keinen Plan B. Er hat einzelne Menschen zu Jüngern gemacht, die Jünger machen sollten, die Jünger machen. Deshalb hat Jesus den größten Teil seiner Zeit mit 12 Menschen verbracht. Bei radikaler Jüngerschaft geht es um ein Zurück zu den Wurzeln. Was ist die Wurzel? Jesus. Und Paulus und Petrus, diese ersten Leiter, die eine Methodik geerbt haben, die meisten Kirchen in den letzten Jahren aufgegeben haben. Wir auch. Aber wir wollen diese Methodik wieder entdecken und wieder in Gang setzen, sodass wir Jesus' Dienst wieder zurück auf die Erde bringen. Also wie hat Jesus es denn genau gemacht? Das sieht man am besten in den Lukas Kapiteln 8 bis 10. Machst du mal die nächste Folie? In Lukas 8 steht gleich am Anfang, dass seine Jünger ihn begleiteten. Er war schon eine Weile mit ihnen unterwegs, er hatte sie schon berufen und Wunder gewirkt und alles. Und es kommen auch immer mehr Leute dazu und Jesus lehrt und fordert sie heraus und ermahnt sie auch mal und arbeitet einfach mit ihnen. Da ist auch von Frauen die Rede, die mit Jesus unterwegs waren und die ihm und den Jüngern gedient haben und die dazugehörten. Er lehrt sie alle die Gleichnisse. Er fordert die Jünger heraus, als er den Sturm stillt, indem er sie fragt, wo ihr Glaube bleibt. Er erweckt Tote zum Leben, zum Beispiel die Tochter von Jairus. Er treibt Dämonen aus, also er heilt den besessenen Gerasener. Und Jesus heilt einfach auch von anderen Krankheiten. Und das wussten die Jünger alles schon, das hatten sie schon erlebt oder sie erleben es hier im 8. Kapitel. Aber im 9. Kapitel heißt es dann, er rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft oder Macht und Vollmacht oder Autorität. Kraft oder Macht ist hier das Wort Dynamis. Das ist die Waffe. Man kann Macht und Autorität vielleicht, wie das zusammenhängt, an so einem Bild von einem Polizisten verstehen. Ein Polizist trägt eine Waffe und die gibt ihm Macht oder Kraft. Die Autorität hat er von seiner Dienstmarke, die ihn als Polizisten ausweist. Die Dienstmarke ist ein Symbol seiner Autorität, aber die Waffe ist das, womit er seine Macht tatsächlich ausüben kann. Wenn wir also an Jesus denken, dann gab er seinen Jüngern Autorität, in seinem Namen Wunder zu wirken, aber er gab ihnen auch Kraft oder Macht durch die Energie des Heiligen Geistes in ihnen, dass sie tatsächlich Dämonen austreiben und Tote auferwecken und Kranke heilen konnten und so weiter. Er gab ihnen also die Macht und Autorität und dann beauftragt er die Jünger loszugehen. Er sandte sie aus. Und die Jünger verkünden die Botschaft vom Reich Gottes und machen die Kranken gesund und kommen zurück und kriegen von Jesus super Feedback. Und dann erleben sie die Speisung der 5000 und so weiter. Und dann wird Jesus aber noch enger, nimmt sich 3 von den 12 und geht mit ihnen auf einen Berg, wo er verklärt wird. Machst du mal die nächste Folie? Als Jesus seine Jünger beruft, hat er sie im Prinzip von allem weggerufen. Sie wurden von ihrer Karriere oder ihrem Lebensunterhalt weggerufen. Petrus war verheiratet und war mal für eine Zeit von seiner Familie weggerufen. Jesus ist dann zwar auch mal wieder in Kapernaum gewesen und dann hat er Petrus' Schwiegermutter geheilt. Und das war bestimmt sehr schön, aber trotzdem musste Petrus und auch die anderen Jünger wirklich alles aufgeben. Lass die Toten begraben, du folge mir nach. Gib alles, was du hast, den Armen und folge mir nach. Das war Jüngerschaft zu Jesus Zeiten. Heutzutage ist es mehr so ein Altarruf und dann heißt Nachfolge, dass du die nächsten 20 Jahre jeden Sonntag für 1,5 Stunden zur Kirche gehst und versuch nicht zu sündigen. Und dann kommst du in den Himmel. Stopp mal, was ist das für ein flaches Evangelium, verglichen mit dem Evangelium, das Jesus gepredigt hat? Jüngerschaft kostet etwas. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass Jesus einen hohen Preis für die Jüngerschaft verlangt hat. Und er hat uns gesagt, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Darüber reden wir aber eher weniger, wenn wir über Jüngerschaft reden. Wir sagen den Leuten nicht, dass sie darüber nachdenken sollen, was es bedeutet, alles für Jesus aufzugeben. Wir reden vielleicht über Sünde und Trennung von Gott und dass man Sünden bekennen muss, damit sie vergeben werden können. Dann muss man nur noch Jesus als Retter akzeptieren und schon ist man mit Gott im Reinen. Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Jesus hat viel stärker herausgefordert und war ganz klar, wie wir auf der nächsten Folie sehen können. Lukas 9, Vers 23. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich selbst verleugnen. Ja, heute sprechen wir nicht über Selbstverleugnung, sondern über Selbsterfüllung in Jesus. Wir werden in Jesus Erfüllung finden. Und ja, das lehren wir ja auch zum Beispiel im Destiny Finder Programm. Aber wir können nie erfüllt sein, wenn wir uns nicht zuerst selbst verleugnen. Da gibt es so eine Vorbedingung zu dieser Erfüllung, die Jesus uns anbietet. Und die heißt, verleugne dich selbst und nimm täglich dein Kreuz auf dich und folge ihm. Das Kreuz täglich auf sich zu nehmen, das heißt, sich täglich dafür zu entscheiden, dass ich mein Leben für Jesus hingebe. Meine Träume, meine Gedanken, meine Ideen, meine Wünsche, ich gebe sie Jesus. Jeden Tag entscheide ich neu, dass nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Diese Verse hier sind Wahrheiten, die in der zeitgenössischen Kirchenlandschaft nicht mehr oft so gelehrt werden. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Mal davon abgesehen, dass es bei uns ja sowieso nur sehr selten einen Altarruf gibt, aber wann habt ihr das je gehört? Ich kann mich erinnern, dass Wolfram Kopfermann sehr stark darauf geachtet hat, dass niemand leichtfertig nach vorn kommt, sondern dass die Leute sich der Kosten bewusst waren, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Aber wie lange ist das her? 20, 25 Jahre? Also, dass ich das gehört habe, ist so 25 Jahre her ungefähr. Oder dieser Vers, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbaren Schaden nimmt? Mal ehrlich, wer von uns hat Jesus nur als einen Teilaspekt seines Lebens, ist aber grundsätzlich noch selbst das Zentrum des eigenen Universums? Und Jesus ist einfach nur ein weiterer Planet, der um mich herumkreist. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass ich jetzt ein weiterer Planet bin, der um Jesus kreist. Wir sind erst echte Christen oder echte Jünger, wenn dieser Austausch stattgefunden hat. Ich will damit niemanden Vorwurf machen oder anklagen oder so, versteht mich nicht falsch. Ich bin die Erste, die sagt, ja, ich habe da ganz viel Luft nach oben. Und es passiert mir immer wieder, dass ich Jesus vom Thron stoße und doch wieder mein eigener Herr bin. Und ich will es nicht, aber es passiert. Und ich will euch einfach nur herausfordern, so wie ich herausgefordert bin, über echte Nachfolge immer wieder nachzudenken. Wir sind alle wiedergeboren und unsere Rettung geschah aus lauter Liebe und Gnade, keine Frage. Wir müssen für unsere Rettung nichts tun in diesem Sinne. Wir können sie weder kaufen noch erarbeiten, das ist klar. Aber dennoch kostet sie uns etwas. Denn solange Jesus nicht der Herr über alles ist, ist er über gar nichts Herr. Wie heißt es so schön, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also was heißt es, Jesus wirklich nachzufolgen? Es ist wichtig, dass wir den Leuten das ganze Evangelium erzählen. Von der Liebe Gottes, aber auch von den Kosten der Nachfolge. Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das ist so ein Vers, diese letzte, den habe ich nie verstanden, aber jetzt habe ich es geschnackelt. Da spricht Jesus von den Dreien, die er mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Und diese drei Jünger, denen wird der Himmel offenbart. Ja, die hören Gott Vater sprechen. Das war phänomenal. Ja, die drei haben das Reich Gottes gesehen, bevor sie starben. Machst mal die nächste Folie, bitte. Wir müssen also die Kosten berechnen. Und wenn wir den Leuten davon nichts erzählen, dass es auch was kostet, dann geben wir ihnen nicht das ganze Evangelium. Jesus ist hier in diesen Versen in Lukas 14 ganz klar. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, hat seinen Preis. Und wer nicht bereit ist, den zu bezahlen, der wird auch nicht den ganzen Nutzen erfahren. den Nutzen, den die Nachfolge ja auch hat für unser Leben. Aber als halbherziger oder lauwarmer Christ kommt man nicht in die Fülle. Von dem amerikanischen Erweckungsprediger Charles Finney wird berichtet, dass er den Leuten, wenn sie bekannt haben, wenn sie Buße gezeigt haben, dass er denen immer nicht sofort die Vergebung zugesprochen hat. Er hat sie noch ein bisschen schmoren lassen in dem. Damit es einfach nicht so einfach ist. Ja? Damit man nicht das Gefühl hat, ich komme hier leicht davon. Das hatte zur Folge, dass 90% der Leute, die bei ihm Jesus ihr Leben übergeben haben, auch 10 Jahre später noch echte Jesus-Nachfolger waren. Wer heutzutage einem Altarruf folgt, hat schon gleich im Anschluss Schwierigkeiten, in die Nachfolge zu kommen, und es wird oft gar nichts mit dem Christsein. Und wir helfen den Leuten nicht, wenn wir ihnen nicht sagen, dass sie die Kosten überschlagen müssen, bevor sie sich entscheiden. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen gegenteilig zu dem, was Jesus ja auch gelehrt hat: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Manche denken, dass ich mich ja erstmal selbst lieben muss, bevor ich andere lieben kann und dann vielleicht auch Gott. Und das stimmt zu einem gewissen Grad auch, aber wenn die Vorbedingungen nicht da sind, dann funktioniert es auch mit der Selbstliebe nicht. Und sie steht dem Evangelium sogar entgegen. Und die Vorbedingung ist, dass du dein Leben wirklich hinlegst für Jesus. Dass du dein eigenes Leben so stark zurückstellst, dass du es ganz aufgibst. Und das ist natürlich irgendwie paradox, weil, so ist es halt im Reich Gottes. Gott will, dass du dich selbst liebst, aber du kannst dich nicht selbst vollwertig lieben, wenn du dein Leben, so wie es sündig in dieser Welt ist, bis auf den Tod gehasst hast und dann das wahre Leben bekommst, indem du den Tod von Jesus am Kreuz annimmst. Aber erst dann kannst du dich und dein Leben lieben, wenn es durch diesen Tod gegangen ist. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Jesus betont diesen Kostenaspekt, den wir gern mal unter den Tisch fallen lassen. Aber wir sollten es den Leuten nicht zu leicht machen, ins Königreich Gottes zu kommen, weil es nicht hilfreich ist. Man muss die Kosten überschlagen. Schon Bonhoeffer hat gesagt, es gibt keine billige Gnade. Ich lese mal weiter. Wenn er, der König, sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Ja, wenn er denkt, dass er mit seinen 10.000 nicht gegen die 20.000. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das klingt verrückt, aber das ist die Botschaft, die Jesus predigt. Und Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also, radikale Jüngerschaft, die Jüngerschaft, wie sie ursprünglich mal war, muss sich auf den grundlegenden Ruf von Jesus fokussieren, sich selbst zu verleugnen, sich selbst zu sterben, um das Leben von Jesus annehmen zu können und somit wirklich in dem neuen, erfüllten Leben in Jesus wandeln zu können. Die Kosten berechnen. Das ist eine Entscheidung. Stelle deine eigene Familie nach ganz hinten, zu weit zurück. Trag dein eigenes Kreuz, gib dein Leben ab. Lass Jesus regieren. Genau. Und damit kommen wir zur Anwendung. Der Kern der Jüngerschaft besteht darin, alles für Jesus aufzugeben. Wo fällt dir das schwer? Wo zögerst du? Wo bist du irgendwie unwillig, Dinge abzugeben? Wir nehmen uns einen Moment Zeit und jeder kann sich 1, 2, 3 Sachen überlegen und dann gebt sie wirklich dem Herrn. Gebt es ab. Vertraut ihm, dass er dich mit allem versorgen wird, was du brauchst. Und sei dankbar und glaub ihm, dass er seinen Willen in dir vollenden wird. Präg dir relevante Versprechen Gottes ein. Sei darauf gefasst, dass du geprüft wirst. Ja, also nehmt euch einen Moment und überlegt euch Dinge, die ihr, wo es euch schwerfällt, wo ihr zögert, wo ihr irgendwie Widerwillen habt, und entscheidet euch, gebt es Jesus hin. Er wird euch was Gutes im Tausch dafür geben. Amen.